Es ist mir eine große Freude, hier zu sein, eine Ehre, das Wort Gottes mit euch betrachten zu dürfen. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Und egal, wie du heute hergekommen bist, du darfst wissen, Jesus ist hier. Er sieht dich ganz persönlich. Er kennt deine Lebenssituation. Der Singer und Songwriter Albert Frey hat ein Lied gedichtet, das heißt Zwischen Himmel und Erde. Und in diesem Lied beschreibt er den Zustand, in dem wir leben. Er sagt, zwischen Himmel und Erde ist ein Riss und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Das, was wir nicht wollen, tun wir doch. Zwischen Himmel und Erde leiden wir an Zerrissenheit. Und ich möchte diesen Begriff, den er verwendet für unsere Zeit, mal über diese Predigt stellen. Er nennt diese Zeit, in der wir leben, die Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit leiden wir alle an dieser Zerrissenheit. Wir erleben so eine unwahrscheinliche Schönheit der Schöpfung und der Natur. Stellt euch mal vor, wo ihr zuletzt irgendwo wart, wo es euch super schön gefallen hat, wo ihr die Natur genossen habt. Die Berge, das Meer, die Tiere, den Wald oder was auch immer. Und gleichzeitig wisst ihr, dass das alles unwahrscheinlich bedroht ist, kaputt geht. Oder an manchen Stellen Naturkatastrophen, Zerstörung bringen, Menschenleben fordern. Ihr erlebt in eurem Leben Freundschaften, gute Begegnungen mit Menschen und wisst doch genau, es gibt das Gegenteil, Böswilligkeit, Neid, Habgier, im Kleinen zwischen uns Menschen bis zum Großen zwischen Nationen, die Krieg führen. Und der Schreiber dieses Psalms, den wir gerade gehört haben, der hat sehr ehrlich aus seinem Herzen gesprochen und uns gezeigt, wie es in ihm aussieht. Er ruft ja aus der Tiefe heraus. Er schreit und er fleht zu Gott. Er erlebt in diesem Psalm die Abwesenheit von Gott. Er wartet auf Gott, er hofft auf Gott und er sehnt sich nach ihm. Aber in dieser Tiefe, in der er sich befindet, hält er fest, dass das Ziel ist, dass Gott ihn retten wird und dass die Erlösung kommen wird. Aber jetzt lebt er in dieser Zwischenzeit und zwar in einem Tiefpunkt. Wenn wir von einer Zwischenzeit sprechen, dann impliziert das natürlich, dass es auch eine Zeit vorher und eine Zeit nachher gibt. Die Zeit vorher, da erzählt uns die Bibel davor, dass Gott den Menschen schuf, alles schuf und den Menschen in einen wunderbaren Garten setzte, Eden. Und die Bibel, das Wort Gottes, sagt uns, dass Gott selbst darüber sagte, alles war sehr gut. Alles. Die Abläufe der Natur, das Miteinander der Tiere, die Art, wie der Mensch da drin war, alles war sehr gut. Und dann passierte das, was ihr alle kennt, dass der Mensch Gott ungehorsam wurde und diese Gemeinschaft mit Gott verloren hat. Er konnte nicht mehr an diesem Ort bleiben und deswegen sagen wir heute schon fast als geflügeltes Wort, dass wir jenseits von Eden leben, weil wir diese Gemeinschaft mit Gott nicht mehr haben. Und aus dieser Gemeinschaft mit Gott, aus dieser ursprünglichen Idee Gottes herausgerissen, haben wir auch all dieses perfekte Heile verloren. Wir leben in einer Welt, wo die Unversehrtheit, das Heil oder das, was im Hebräischen mit Shalom bezeichnet wird, dieser umfassende Friede, der unsere ganze Existenz umfasst, verloren gegangen ist. Aber die Bibel berichtet uns auch über ein Nachher nach dieser Zwischenzeit. Sie spricht von der himmlischen Herrlichkeit oder das, was wir als Himmel bezeichnen. Und da lesen wir in Offenbarung 21,1 Vers 6, dass das der Ort und die Zeit sein wird, in der Gott wieder bei den Menschen wohnen wird, sie bei ihm. Und Gott selbst wird abwischen alle Tränen und es wird kein Leid, kein Tod, keine Krankheit mehr sein. All diese Dinge, die uns in dieser Zwischenzeit belasten. Mitten in diese Zwischenzeit hinein hat Gott Jesus Christus gesandt. Denn Jesus Christus durch seinen Tod am Kreuz hat den einzigen Weg in diese himmlische Herrlichkeit für uns gemacht. Er hat all dieses Unheil, die Krankheit, unsere Schuld, unser Getrenntsein von Gott auf sich genommen, ist selbst, wie die Bibel sagt, zur Sünde geworden und hat deswegen diese Kluft zwischen vorher und uns aufgehoben, sodass wir alle, die ihm, Jesus, vertrauen, die Perspektive haben, dass Gott einmal deine Tränen abwischen wird, dein Leid beenden wird. Aber jetzt leben wir in der Zwischenzeit und ganz viele Menschen, auch ganz viele Christen haben irgendwie das Vorher und das Nachher in so einem Nebel nicht mehr vor Augen. Das ist lieb, vielen Dank. Das ist wie in so einem Dunst verschwunden. Und die Dinge, die so passieren in dieser Zwischenzeit, die fangen an, uns mehr und mehr zu belasten. Und ich möchte einfach aus der Erfahrung der vergangenen Monate, durch Gespräche, die ich hatte mit einigen von euch, ein Thema aus dieser Zwischenzeit herausgreifen. Es gibt ja viele Themen, ne? Könnte über Frieden sprechen, über Klima, Katastrophe, über Kriege oder solche Dinge. Aber ich nehme ein Thema heraus, das uns alle betrifft, nämlich unsere Auseinandersetzung mit dem Thema Krankheit und so unser Verhältnis zu Gesundheit oder Medizin. Die meisten wissen ja, die anderen jetzt, dass ich Arzt bin. Und ich erlebe das ja hautnah ständig, was Krankheit mit Menschen macht, was Krankheit anrichtet. Und ich sage euch, ich hasse Krankheit. Und das ist auch ein Grund, warum ich Arzt geworden bin. Ich kämpfe wirklich dagegen. Ich liebe es, zu heilen, zu helfen, zu lindern, zu unterstützen und Menschen zu begleiten. Und das ist ein total wichtiger Teil von meinem Leben. Dafür brenne ich wirklich. Und von daher liebe ich auch diese biblischen Berichte, wo es darum geht, wenn Menschen heil werden, wenn sie geheilt wurden. Diese Geschichten sind sehr, sehr unterschiedlich und auch der geistliche Fokus der Aussagen dieser Geschichte ist sehr, sehr unterschiedlich. Das ist interessant, kannst dich mal mit beschäftigen, so mal so eine Synopse aller Heilungsgeschichten anschauen und zu gucken, worum geht es da eigentlich genau, was will uns die Bibel damit sagen. Und ich habe heute eine für uns mal rausgesucht und ich hoffe sehr, dass Gott zu dir dadurch spricht, in dein Leben, in dein Herz hinein. Das will das Wort Gottes nämlich machen. Und ich lade euch ein, mit mir aus Lukas 8, ab Vers 40 zu lesen. Ich würde zunächst mal bis Vers 43 lesen. Als Jesus an das andere Ufer des See Genezareth zurückkam, empfing ihn eine große Menschenmenge. Alle hatten auf ihn gewartet. Da kam ein Mann namens Jairus, der Vorsteher der Synagoge. Er warf sich Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen, weil sein einziges Kind, ein Mädchen von etwa 12 Jahren, im Sterben lag. Auf dem Weg dorthin wurde Jesus von der Menge, die sich um ihn drängte, fast erdrückt. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Alles, was sie besaß, hatte sie für die Ärzte ausgegeben, doch niemand hatte sie heilen können. Hier sind sozusagen zwei Heilungsgeschichten miteinander verbunden, ineinander verwoben, könnte man sagen. Oder medizinisch ausgedrückt zwei Fälle. Der erste Fall, die Tochter des Jairus. Die Tochter des Jairus ist 12 Jahre alt. Das heißt, sie ist noch unmündig und sie ist todkrank. So wörtlich heißt es, sie liegt in den letzten Zügen. Ihr Vater, der Jairus, kommt als Bittsteller und Fürsprecher für seine Tochter zu Jesus, völlig offen und sehr eindrucksvoll. Er wirft sich da vor Jesus hin und fleht ihn an. Und medizinisch betrachtet würde man sagen, hier ist jetzt höchste Eile geboten. Und Jesus kommentiert das auch gar nicht, sondern macht sich auf den Weg. Und dann haben wir diese Frau, die Frau mit den schweren Blutungen. Sie ist schon 12 Jahre krank, hat also ein chronisches Leiden und sie kommt selbst. Sie kommt heimlich und sie wird Jesus jetzt aufhalten. Übrigens ist beides okay für Gott, ne? Selber im Stillen zu ihm kommen mit deiner Not oder einen Fürsprecher zu haben. Manchmal ist man auch selber gar nicht in der Lage dazu. Und dann ist es super, wenn es Menschen gibt, die für dich beten, Fürbitte tun. Das sollen wir tun. Ich möchte eigentlich den Fokus auf die Frau setzen im Wesentlichen und einige Punkte mit euch betrachten. Gut, erstmal ganz allgemein, sie hat, so kann man wohl ausgehen davon, ein gynäkologisches Leiden, so eine nicht aufhörende Menstruation. Und das ist ein doppelt wirksames Problem. Zum einen, wenn man so viel Blut verliert, dann wird man schwach, müde. Das ist ja auch nicht ersetzbar. Gab es damals noch nicht so viele Eisenpräparate zu kaufen. Und selbst das wäre dann etwas schwierig mit so Tabletten wird das gar nicht reichen. Also die war auf jeden Fall körperlich schon sehr mitgenommen nach so vielen Jahren, muss man von ausgehen. Und das Zweite, fast noch das Schlimmere, in der damaligen Gesellschaft in Israel war sie nach dem Gesetz, 3. Mose 15, 25 und folgende, kann man das nachlesen, absolut unrein. Das hatte zur Folge, dass sie sozial isoliert war und auch religiös isoliert war. Die konnte also nicht mehr in den Gottesdienst gehen. Die konnte nicht Gemeinschaft mit Menschen haben, nicht mal mit ihrer Familie. Und die Bibel sagt, sogar Gegenstände, die sie berührte, wurden unrein durch ihren Zustand. So lebte sie immer ein Leben in Heimlichkeit. Alles, was sie irgendwie gemacht hat, wenn sie da irgendwie von zu Hause weggegangen ist, das musste ja heimlich geschehen. Die anderen durften das nicht wissen, ne? Also die hat sich auf jeden Fall sehr schlecht gefühlt. Und auch in dieser Situation ist sie natürlich heimlich unterwegs und kann nicht so ein Aufsehen machen wie der Jairus. Das ist ihr Leiden. Der zweite Teil, der auffällt, ist das Versagen der Medizin oder der Ärzte. Da ist jetzt nicht viel Gutes zu lesen. Ich habe übrigens absichtlich den Text aus dem Lukas-Evangelium genommen. Zum einen, weil ich den Lukas natürlich mag. Der ist ja ein Kollege von mir. Das finde ich gut, dass der so ein glühender Jesus-Nachfolger und Christ ist und gleichzeitig ein Arzt. Das ist cool. Zum anderen geht er auch noch relativ gnädig um mit den Ärzten in diesem Vers. Denn der Markus zum Beispiel nimmt da weniger Rücksicht. Der formuliert so. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, aber es hatte nichts genutzt. Im Gegenteil, Ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Also, Lukas hat nur so 3/4 der Wahrheit geschrieben. Es war noch schlimmer. Ich hatte in den vergangenen Monaten 2 Gespräche mit ganz lieben Geschwistern. Und in diesen Gesprächen gab es 2 relativ extreme Positionen, die meines Erachtens, also über das Thema Christ und Medizin, die meines Erachtens Angst machen und ganz schön unfrei machen. Und die will ich mit euch mal anschauen, damit ihr ja nicht irgendwie in so eine Denkweise hineinkommt. Der erste Punkt, den ich mit euch besprechen möchte, lautet ungefähr so. Ein Mensch, der Gott wirklich vertraut, der braucht gar nicht zum Arzt gehen, denn Gott ist ja mein Arzt. Es klingt sehr gut eigentlich, ne? Und Gott ist der Arzt, der Herr ist der Arzt. Und das stimmt auch, ne? Aber stimmt dieser kausale Zusammenhang denn wirklich? Und die Frage kam auf bei diesem Menschen, ich gehe jetzt aber trotzdem zu Ärzten, fühle mich aber schlecht dabei, weil ein Christ muss da ja gar nicht hingehen. Bin ich jetzt ein schwacher Christ, wenn ich Ärzten vertraue? Jetzt denkst du dir, oh, das ist eine komische Meinung, also den Gedanken bin ich noch nie gekommen. Aber ich lade euch mal ein, eine Stelle im Alten Testament mit mir zu lesen, 2. Chronik 16, Vers 12. Dort erfahren wir von einem König in Israel, der König Asa, von dem heißt es da lapidar, im 39. Jahr seiner Regierung erkrankte Asa schwer an den Füßen. Obwohl sein Leiden sehr ernst war, suchte er die Hilfe nicht bei Jahwe, sondern bei den Ärzten. Und ganz trocken sagt die Bibel im nächsten Satz, Asa starb in seinem 41. Regierungsjahr. Jetzt könnte man natürlich, wenn man diese Stelle liest, sagen, wow, also die Bibel macht hier auf einen kapitalen Fehler aufmerksam, ne? Der Asa hat Hilfe bei den Ärzten gesucht. Das war nicht so clever. Andererseits finden wir in der Bibel ganz schön viele Stellen, circa ein Dutzend, wo Ärzte erwähnt werden in einem positiven Kontext. Es gibt auch viele Verse über Therapie, natürlich einfache Therapien in der damaligen Zeit, Verbände, natürliche Heilmittel. Lukas, wie erwähnt, war selbst Arzt und Paulus spricht über ihn in Kolosser 4, Vers 14 von Lukas, dem geliebten Arzt. Er hat also offensichtlich auch theologisch nichts einzuwenden gegen Ärzte. Und das ist das Tollste. Jesus selbst sagt, die Kranken brauchen den Arzt, nicht die Gesunden. Er hat also ein Bild aus dem Alltag seiner Zeit genommen, dass kranke Menschen zum Arzt gehen, die Gesunden nicht, und fand das auch ganz okay. Ich würde also sagen, die Bibel hat kein Problem mit Ärzten. Ärzte sind so wie vieles in dieser Zwischenzeit auch ein Geschenk Gottes, selbst wenn sie es selber nicht wissen. Es ist interessant, es gibt noch so eine Nuance in dieser Haltung. Zum Beispiel, also wenn ich zu Ärzten gehe, dann nur zu gläubigen Ärzten. Weil zu ungläubigen Ärzten habe ich also gar kein Vertrauen. Das musst du auch nicht so sehen. Es ist schön, wenn dein Arzt gläubig ist, total gut, aber hey, Gott kann jeden gebrauchen, um dir zu helfen, auch einen ungläubigen Arzt. Und im Übrigen weiß ich nicht, wenn du schon mal geflogen bist, Flugzeug, hast du da vorher gefragt, ob der Pilot gläubig war? Oder hast du einfach gedacht, naja, der hat das gelernt, der macht das gut, ne? Was ist also das Problem mit dem König Asa damals gewesen, dass die Bibel das so kritisiert? Es steht dort, das habt ihr bestimmt schon so gemerkt, Asa suchte nicht den Herrn, Jahwe, sondern die Ärzte. Asa hat hier also ein Entweder-Oder draus gemacht. In seiner schwierigen Lebenssituation ist er nicht zu Gott gegangen, sondern er hat sich gedacht, dafür habe ich ja meine Spezialisten, die Ärzte, die richten das mit den Füßen. Und das ist schiefgegangen. Denn Gott will immer dein erster Ansprechpartner sein. Wenn du also eine Last mit Krankheit hast, dann ist es als Christ völlig normal, gut, richtig, zuerst damit zu Gott zu gehen. Und immer im Verlauf deiner Behandlung zu Gott zu gehen damit. Und alles von Gott zu erwarten. Ärzte sind nicht Gott, auch wenn manche das mal so gerne sein wollten. Ärzte sind nicht Gott. Sie können helfen und manchmal helfen sie auch nicht. Und wenn du selber so in diesem Feld der Medizin tätig bist, als Altenpflegekraft oder Krankenschwester, Krankenpfleger oder ärztlich oder therapeutisch, psychotherapeutisch oder wie auch immer, dann finde ich das klasse. Du hast einen total tollen Dienst. Gott hat dir eine Begabung gegeben, wo du Menschen dienen kannst, auch in seinem Namen. Das ist super, super klasse. Die Bibel unterstützt das, dass wir in dieser Zwischenzeit auch Gebrauch machen dürfen von diesen Diensten. Also, du bist kein schwacher Christ, wenn du Ärzten vertraust, aber vertraue immer auf Gott. So, die zweite Geschichte oder Haltung, die mir begegnet ist, ist so ungefähr so. Gesundheit ist für mich die Hauptsache. Und ich habe oft Angst, krank zu sein und krank zu werden. Ich gehe häufig zu unterschiedlichen Ärzten, weil ich mir Sorgen mache. Das ganze Thema Krankheit, Gesundheit lässt mich überhaupt nicht in Ruhe. Und ich stelle mal die Frage, ist Gesundheit wirklich die Hauptsache? Wenn du das so innerlich, oder wenn du mit diesem Gedanken so innerlich kämpfst, dann habe ich ganz, ganz schlechte Nachrichten für dich. Unser Körper, der verfällt nämlich. Wir sind hier eine relativ junge, mittelmäßige Community vom Alter her. So, da sage ich mal, vielleicht 50% der Leute, die heute hier sind, können jetzt die Hand heben, wenn ich sage, ich fühle mich total gesund und weiß von keiner Krankheit, die ich habe. Wahrscheinlich weniger als die Hälfte. Ne? Und von der anderen Hälfte gibt es die Hälfte, also ein Viertel von unserer Gesamtheit, die sagen, ja, ich fühle mich eigentlich ganz fit, aber ich habe so eine Liste von Diagnosen, die mir die Ärzte schon gesagt haben. Wer weiß, was daraus wird. Und dann gibt es ein Viertel von Leuten, die sagen, ah, Gesundheit war mal früher. Ne? Ich habe schon ganz schön hier und da und hier. Da gibt es dann schon was. Also, wenn Gesundheit die Hauptsache in deinem Leben ist, dann wirst du erleben, dass sie vergänglich ist, dass sie weggeht. Die geht weg. Du wirst die verlieren. Und ich sage dir, Gesundheit ist nicht die Hauptsache. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Und wenn manchmal Leute bei mir in der Praxis kommen und sagen, ah, Herr Doktor, Hauptsache gesund, dann, ja, nicht immer sage ich was. Wäre angebracht, immer was zu sagen. Aber oft sage ich, Frau so und so, Herr so und so, das ist schon wirklich toll, wenn man gesund ist und Sie dürfen da dankbar für sein. Aber die Hauptsache ist es nicht. Die Hauptsache ist es nicht. Die Hauptsache, liebe Geschwister, ist, dass du Frieden mit Gott hast. Frieden in deinem Herzen mit Gott. Und es ist uns so total wichtig, dass wenn ihr hier Gottesdienste erlebt, dass ihr immer wieder, wenn du Gott noch nicht kennst, wenn du Jesus noch nicht in deinem Herzen hast, dass du immer wieder diese Einladung hörst, dass er in dein Leben kommen möchte und dir deine Angst vor Krankheit oder diesen anderen Dingen, die du in deinem Leben in dieser Zwischenzeit so erlebst, nehmen möchte und deinen Blick weiten möchte auf das, was noch kommt, weil er dir diese Gotteskindschaft, diese wiederhergestellte Beziehung zum Vater schenken möchte. Wenn du Frieden mit Gott im Herzen hast, dann beginnst du dein Leben mit all diesen Ups und Downs so richtig einzuordnen in dieser Zwischenzeit. Und dann wird dieser Nebel, der vorhin so animiert kam, wieder verschwinden und du kriegst diese Perspektive auch auf die Ewigkeit, was wirklich wichtig ist. Und ich denke, dass Jesus hier diese Frau, das lesen wir nachher, sie wird ja gesund, dass Jesus diese Frau heilt von ihrer chronischen Krankheit, ist einmal so eine körperliche Ebene, aber durch diese Reinheit, die sie ja auch so dringend braucht in ihrer Lebensgemeinschaft mit den Menschen, ist es auch ein Sinnbild für deine und meine Reinheit durch Jesus, die Erlösung. Das ist das, was Jesus eigentlich machen will, vorrangig. Wir erleben es auch nochmal in einer anderen Heilungsgeschichte. Ihr erinnert euch, viele kennen die. Freunde tragen einen gelähmten Menschen zu Jesus. Es ist kein Durchkommen. Er predigt gerade in einem Haus. Und sie haben die super clevere Idee, da oben ein Loch ins Dach zu machen und den Gelähmten so richtig an vier Schnüren auf sein Bett runterzulassen vor Jesus. Und er und sie erwarten, Jesus soll ihn heilen. Und Jesus sagt nicht, steh auf, nimm dein Bett und geh oder so etwas, sondern er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Das sagt er zuallererst, weil für Jesus ganz klar die Heilung von der schlimmsten Krankheit, die wir haben können, nämlich die Gottferne, die Getrenntheit von Gott, das steht von ihm im Vordergrund, die Vergebung unserer Schuld. Und damit die Menschen verstehen, dass er diese Autorität hat, dass er, Jesus, allein diese Autorität hat, Schuld zu vergeben, sagt er dann zu dem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und er heilt ihn auch körperlich. Und so wird diese Frau, die hier geheilt wird von der Krankheit, ein Sinnbild für die Erlösung, die Jesus dir schenken möchte. So würde ich also jemandem sagen, der sich ständig um dieses Thema Gesundheit drehen muss und sich schlecht fühlt, weil nach jeder ausgeschlossenen Krankheit kommt ja wieder eine neue Angst vor was anderem. Oder wenn du jemand bist, der einfach nicht damit zurechtkommt, dass im Lauf deines Lebens immer mehr Zipperlein kommen. In manchen Ländern sind das dann vielleicht Schmerzen. In Deutschland habe ich manchmal das Gefühl, ist es auch schon einfach nur das Älterwerden, ne? Dann kommt man nicht mehr damit zurecht, dass man Falten hat, keine Haare und was weiß ich alles. Und das kann man ja auch alles inzwischen korrigieren. Aber wenn du da so ganz stark erfüllt bist von Bedürfnissen und Ängsten, dann wünsche ich dir einfach, dass du auf der nächsten Folie einfach ruhig werden kannst und dem Herrn wirklich die Ehre geben kannst, nämlich für deine wahre Heilung, für deine Errettung. Aber grundsätzlich gilt für beide Haltungen, die ich so aufgezeigt habe, dass wir mit unseren Sorgen zu Jesus gehen dürfen. Dass wir ihn, wie es diese Frau gemacht hat, berühren und ihm vertrauen. Und dass wir füreinander beten sollen. Und das bieten wir zum Beispiel auch nach diesem Gottesdienst an. Wenn du eine Not hast, das muss keine körperliche Krankheit sein, aber es darf auch eine Krankheit sein, dann wollen wir gemeinsam für dich beten, auch nach diesem Gottesdienst. Egal welche Not, egal welche Not. Wir wollen zu Jesus gehen. Du darfst doch weiterhin zu Ärzten gehen, kein Thema, aber wir wollen auch zu Gott gehen und ihm das hinlegen. Er ist ja unbegrenzt, hat alle Macht. Und für ihn ist total okay, wenn du zu Ärzten gehst, aber hör nicht auf, ihn zu vertrauen. Setz ihn an die Nummer eins, nicht die Ärzte, nicht die Gesundheit. Gut, das hat diese Frau in unserem Text auch gemacht. Wie geht es jetzt weiter? Ich lese mal so ab Vers 44. Die Frau drängte sich von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. Eine dieser Quasten vom jüdischen Obergewand. Im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. Wer hat mich berührt? Fragte Jesus. Alle beteuerten, sie seien es nicht gewesen. Und Petrus meinte, Meister, die Leute drängen sich ja von allen Seiten um dich herum. Was soll das? Alle berühren dich. Was willst du denn? Doch Jesus beharrte darauf. Irgendjemand hat mich berührt. Ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Die Frau Der Frau war jetzt klar, dass sie nicht unbemerkt geblieben war. Zitternd trat sie vor und warf sich vor Jesus nieder. Dann erzählte sie vor allen Leuten, warum sie ihn berührt hatte und wie sie im selben Augenblick geheilt worden war. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin und in Frieden. Ich finde, diese Frau ist sehr, sehr mutig. Sie übertritt ja das Gesetz in ihrer Unreinheit und marschiert da durch die Menge, berührt 100 Leute und am Schluss auch Jesus. Und das ist ihr Glaube. Sie hat ja eigentlich gar keine Hoffnung mehr. Also so diese menschliche Hoffnung ist ja weg. Sie hat ihr ganzes Geld dafür ausgegeben, für menschliche Hoffnungen. Ne? Das ist schon gegessener Käse nach 12 Jahren. Hat sie nicht mehr geglaubt, dass ihr irgendjemand anders helfen kann. Aber sie hat geglaubt, dieser Jesus, der kann mir helfen. Und sie wird on the spot, wird sie geheilt, sofort wird sie geheilt. Und das hält jetzt den Jesus in seinem Marsch zu Jairus Tochter auf. Ne? Ja, Jesus merkt das und er stellt ihm diese seltsame Frage, wer hat mich berührt im Gedränge? Jetzt weiß das Jesus natürlich. Ne? Ist ja nicht so, dass der das jetzt nicht weiß. Jesus kennt ja die Herzen, er kennt auch diese Frau. Warum macht er das? Ich denke, er möchte, dass das öffentlich wird an der Stelle. Dass das nicht im Heimlichen geschieht, aus eigentlich mehreren Gründen. Zum einen möchte er, dass diese Frau von ihm auch nochmal diesen Zuspruch bekommt, den er ihr auch gibt, ganz persönlich. Er möchte, dass die nicht einfach heimlich weggeht, sondern dass sie nochmal von ihm gesagt bekommt, hey, ich sehe dich, ich kenne dich und der Friede Gottes geht mit dir. Du bist befreit, du bist geheilt, du bist erlöst, du bist rein. Das möchte er ihr persönlich sagen. Und er möchte auch, dass Glaube nicht anonym bleibt. Es gefällt Jesus, dass vor diesen ganzen Menschen jemand seinen Glauben bekennt. Auch wenn es vielleicht nicht so ganz freiwillig war. Und ich denke, das ist auch so bei uns. Wenn du erlebt hast, dass Jesus dich frei gemacht hat, dann freut sich Jesus über das Bekenntnis dazu. Wenn du das bekennst, an allen Orten, bei allen Leuten, aber zum Beispiel auch, wenn das bei dir noch nicht gewesen ist, in der Taufe. Das ist eine super Gelegenheit. Wir werden Ende Juli eine Taufe haben, am 23. Juli. Und die Menschen, die sich taufen lassen, die machen das. Die stellen sich vor die Öffentlichkeit und sagen, Jesus hat mich rein gemacht. Jesus ist mein Retter. Jesus ist mein Erlöser. Also überleg mal, wenn du weißt und erlebt hast, dass Jesus dich rein gemacht hat, du bist noch nicht getauft, das wäre eine Gelegenheit für dich, das auch öffentlich zu machen. Das Wort Gottes sagt uns dazu in Römer 10, Vers 9, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Ja, so einfach ist das manchmal. Gar nicht kompliziert. Während Jesus noch mit ihr redete, kam jemand vom Haus des Synagogenvorstehers. Deine Tochter ist gestorben, sagte der Mann zu Jairus. Bemühe den Meister nicht länger. Jesus hörte das. Du brauchst dich nicht zu fürchten, sagte er zu dem Synagogenvorsteher. Glaube nur und sie wird gerettet werden. Er ging in das Haus, ließ aber niemand zu dem Mädchen mit hinein, außer Petrus, Johannes und Jakobus, sowie den Vater und die Mutter des Kindes. Das Haus war voller Menschen, die um das Mädchen weinten und trauerten. Hört auf zu weinen, sagte Jesus, sie ist nicht tot, sie schläft nur. Da lachten sie ihn aus, denn sie wussten sehr wohl, dass sie gestorben war. Jesus aber ergriff sie bei der Hand und rief, Kind, steh auf. Da wurde sie wieder lebendig. Sie stand sofort auf und Jesus ordnete an, ihr etwas zu essen zu geben. Die Eltern konnten kaum fassen, was geschehen war, doch Jesus verbot ihnen, jemand etwas davon zu erzählen. Jesus wusste natürlich, dass dieses Mädchen im Sterben lag. Und er hätte das Sterben aufhalten können oder so eine Fernheilung wie beim römischen Hauptmann, der zu Jesus kommt und sagt, ich vertraue dir, sag nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Das ist eine andere Geschichte, die du in der Bibel nachlesen kannst. Und Jesus rühmt seinen Glauben und er wird wirklich aus der Distanz gesund. Also Jesus muss gar nicht in dieses Haus gehen, müsste es gar nicht. Aber Jesus macht es absichtlich. Es ist eine absichtliche Verzögerung, die Jesus hier in Kauf nimmt. Er hätte ja sagen können, jetzt hat mich diese Frau angelangt, aber ich habe ja gar keine Zeit, ich muss zum Jairus, ich rede jetzt nicht mit dieser Frau. Aber nein, Jesus verzögert es absichtlich, um seine ganze Zuwendung zu dieser Frau zu geben und gleichzeitig Jairus und alle anderen Beteiligten ja, zu noch einem größeren Glauben aufzufordern. Wie sagt er? Glaube nur und sie wird gerettet werden, im Wissen, dass sie schon tot ist. Und alle anderen wissen das auch. Und so ist diese Verzögerung ein Segen für die Frau, denn sie hat ihre ganz persönliche Jesus-Begegnung und ihren Zuspruch von ihm bekommen. Und sie weiß, dass das nicht nur ja, so ein Moment war, der sie körperlich gesund gemacht hat, sondern dass sie Frieden mit Gott hat. Und gleichzeitig passiert jetzt hier noch ein größeres Wunder. Und ich möchte dazu vielleicht noch zwei Sätze euch mitgeben. Der erste, der lautet, Hoffnung ist das Produkt von Glaube und nicht Glaube das Produkt von Hoffnung. Die Hoffnung für Jairus war ja jetzt weg. Die war tot. Seine Idee war noch gewesen, wenn es jetzt ganz schnell geht, dann kann Jesus vielleicht noch was machen, so wie für viele andere. Aber Jesus sagt, nee. Glaube und du wirst die Rettung erleben, deiner Tochter. Und daraus entsteht Hoffnung. Aus deinem Glauben entsteht Hoffnung. Aus deinem Glauben in dieser Zwischenzeit wächst die Hoffnung auf die Herrlichkeit bei Jesus im Himmel. Bei allen Heilungswundern in der Bibel, aber auch bis zum heutigen Tag, denn Gott heilt auch heute, ist ein Aspekt sehr wichtig. Gesundheit und Heilung ohne Heil ist für Gott nicht wertvoll. Das ist der zweite Punkt, den ich euch mitgeben wollte. Heilung ohne Heil hat aus Gottes Sicht keinen bedeutenden Wert. Natürlich ist es nicht wertlos. Also jemand, der gelähmt ist und danach wieder gehen kann, ist schon cool, ne? Oder in der Bibel wird mal von 10 Aussätzigen berichtet, die zu Jesus kamen. Alle wurden gesund. Einer kam nur zu Jesus zurück, hat sich bedankt. Die anderen 9 waren auch nicht unglücklich, ne? Also Leben konnte wieder losgehen, volle Pulle. Ich bin gesund. Aber aus der Perspektive Gottes für die Ewigkeit ist es nicht viel wert. Das ist nur wertvoll, wenn du auch das Heil durch Jesus in Jesus hast. Und Jesus betont ganz stark die Vergebung, die Reinigung und die Versöhnung mit Gott. Und die körperliche Heilung, wenn du sie erfahren darfst, die zeigt eigentlich nur Jesu Autorität, dass das, was er dir an geistlicher Heilung zuspricht, auch real ist. Das untermauert das sozusagen nur. Also merkt euch, Heilung, körperliche Heilung ist nur für die Zwischenzeit. Denn auch die Tochter des Jairus und die blutflüssige Frau mussten irgendwann mal sterben. Vielleicht haben sie auch die eine oder andere Krankheit im Laufe ihres Lebens noch bekommen, von der wir hier gar nicht wissen. Wahrscheinlich sogar, würde ich jetzt als Arzt sagen. Aber Heil ist immer ewig. Wenn du Jesus angenommen hast in deinem Leben, hast du ewiges Leben, diese Zusage, die gilt. Das kann dir keiner wegnehmen. Und am Schluss, bevor ich hier ende, gehe ich nochmal drauf ein, wenn Gott nicht heilt. Das erleben wir ja auch. Als Arzt erlebe ich das, aber ihr erlebt es auch als Christen, wenn ihr für Kranke betet oder vielleicht sogar an eurem eigenen Leib leben. Und da gibt es ganz viele unbeantwortete Fragen bis zu dem Tag, wo wir Jesus sehen. Und die Theologen, die nennen das, die haben ja immer einen schlauen Begriff für alles, und die nennen das eschatologische Spannung. Dass wir einerseits vom Wort Gottes ganz viele Zusagen bekommen, die schon Realität sind in der geistlichen Welt, aber die ihre ganze Auswirkung erst in der Ewigkeit haben. Und dazu gehört auch dieses Heilmachen von Gott, dieser neue Mensch. Wir haben in dieser Zwischenzeit tatsächlich keinen Anspruch auf physische Heilung. Das würde ich nicht so lesen können in der Bibel. Manche Christen lernen das so, ich würde es nicht so sagen. Aber führt das bei mir dazu, dass ich an Gottes Liebe zweifle, wenn ich krank bin? Das soll nicht so sein. Das soll nicht so sein. Gott liebt dich von ganzem Herzen, aber er sieht alles vom Ende her. Er hat eine ganz andere Sichtweise als ich. Als Mensch sehne ich mich nach körperlicher Gesundheit, das ist doch klar. Jeder von uns will das und wir schätzen das, wenn wir gesund sind. Aber mein Blick ist absolut limitiert. Ich kann echt nur bis hier hingucken. Na, wenn ich meine Brille abnehme, kann ich keinen von euch mehr erkennen. Niemanden mehr, so blind bin ich. Und so blind sind wir oft geistlich, wir haben nicht diese Perspektive. Und Gott, der sieht aber viel weiter, er sieht alles. Ne? Paulus, der hat das mal so richtig, der große Paulus, ne? Der hat es mal so richtig selber erlebt. Er schreibt im 2. Korintherbrief, überhaupt ist der 2. Korintherbrief ein guter Brief, wenn es um das Thema dieser Vergänglichkeit und naja, Dingen, die uns in der Zwischenzeit schwerfallen, Leid und sowas, kannst du mal lesen. Ne? Und er sagt hier ganz freimütig, ich habe da so ein Problem, er nennt das Pfahl im Fleisch, so ein Dorn, so eine echt nervige Sache, ob das eine Krankheit war, eine Eigenschaft, keine Ahnung was. Und er hat Gott 3-mal intensivst gebetet. Paulus hat gebetet zu Gott, dass er ihm das wegnimmt. Und Gott hat ihm nur gesagt, pass mal auf, wichtig ist, dass meine Gnade in deinem Leben wirkt. Und das ist so. Und wenn du ein Leiden hast, was Gott bis zum heutigen Tag noch nicht weggenommen hat, eine Krankheit, ne, dann sage ich dir, Jesu Gnade ist in deinem Leben wirksam und sie ist genug. Und sie wird dich bis zum Ende durchtragen. Denn Gott sagt zu Paulus und zu dir, meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Und da kannst du Gott drauf festnageln. Und da hat sich Jesus festnageln lassen an dem Kreuz. Paulus sagt in dem Brief auch, dass wir diesen Schatz von der Erlösung in irdenen Gefäßen haben. Und das ist auch so ein Bild dafür, dass naja, so unser Leben in dieser Zwischenzeit vergänglich ist und auch unsere Gesundheit. Wir sind schwach. Und auch in dem Brief im 4. Kapitel, Vers 16 steht, der äußere Mensch verfällt, das kann ich bestätigen, der innere wird von Tag zu Tag erneuert. Und das ist eine Glaubenswahrheit, an der wir uns festhalten können. So, am Schluss noch 4 praktische Konsequenzen zu mitnehmen. Nummer 1, das Leben in dieser Zwischenzeit beinhaltet für uns, für dich und für mich, neben allem Schönen und Guten auch Leid, Krankheit, Verlust, Trauer. Und die Bibel ermutigt uns und fordert uns auf, uns gemeinsam als Christen zu freuen, wenn es uns gut geht, wenn es einem gut geht. Die Bibel sagt, wenn einer Ehre bekommt, ne? Also wenn einer ein Examen bestanden hat oder einen tollen Mann oder Frau heiratet, dann freuen wir uns mit, das ist Freude. Und die Bibel sagt, wir sollen auch miteinander leiden, wenn einer leidet. Die Bibel sagt, wir sind wie ein Leib, wie ein Organismus. Und wenn so ein kleiner Finger wehtut, dann wisst ihr das, ne? Wenn ihr euch draufgehauen habt, leidet der ganze Körper so lange. Und so sollen wir auch miteinander leiden. Wir dürfen einander trösten, so wie Gott uns tröstet, sagt die Bibel. 2. Punkt, wir wollen nicht aufhören, für Heilung zu beten. Wir dürfen alle zu Ärzten gehen, voll okay. Aber wir beten für Heilung im kindlichen Vertrauen zu unserem Vater im Himmel. Und wir beten für Heilung durch Jesus direkt und wir beten auch durch Heilung durch Medizin, Ärzte, weil es ein Geschenk Gottes ist. 3. Punkt, wir setzen Gesundheit nicht an die Nummer 1, sondern wir setzen Jesus an Nummer 1. Wir setzen Gott an Nummer 1. Wir vertrauen Gott in allem. Und der letzte Punkt, die Hoffnung auf die himmlische Herrlichkeit ohne Krankheit, ohne Schmerz, ohne Leid und ohne Tränen ist real für alle, die auf Jesus vertrauen. Denn in Kolosser 1, Vers 27, da lesen wir, das Geheimnis des Glaubens ist, dass Christus in dir lebt. Er lebt nicht nur einfach, er ist nicht nur einfach hier anwesend oder ist irgendwo nah bei, wo ich ihn ganz schnell anrufen kann, wenn es mir schlecht geht. Er sagt, er lebt in dir und er ist deine Hoffnung auf die Herrlichkeit, steht da. Er ist die Garantie dafür, dass du immer wieder erneuert wirst. Und deswegen ist es so, so, so wichtig, dass wir dich einladen, Jesus in dein Leben aufzunehmen, dass du dieses Heil, diese Versöhnung und diese Heilung bekommst. Das bieten wir dir auch an, dafür mit dir zu beten am Ende dieses Gottesdienstes. Ganz herzliche Einladung dazu. Gott segne euch. Amen.